Der Retrocast. Euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er.
Herzlich willkommen beim Retrocast. Mein Name ist Kai. Ich darf nochmals den Gregor begrüßen und wir machen heute weiter mit unserem Movie Battle. Hallo.
Hallo Kai. Ich bin schon ganz gespannt auf die heutige Folge.
Ja, ich hatte mir ja einen wunderbaren Film ausgesucht. Hast du ja selbst gesagt, du warst auch positiv überrascht, als ich den genannt habe. Hau mal raus.
Ja, wir reden über den legendären Film Who Framed Roger Rabbit oder wie er auf Deutsch heißt, Falsches Spiel mit Roger Rabbit.
Genau. Ich habe den gestern Abend gesehen und ich hatte den davor sehr, sehr lange nicht mehr gesehen.
Dito, bei mir ganz genauso. Locker seit den, also ganz ehrlich, irgendwann in den frühen 90ern, würde ich sagen, seitdem nicht mehr.
Ja, genau. Geht mir ganz genau so. Ich hatte zwischendurch zwar immer mal wieder kurze Sequenzen gesehen, wenn er irgendwo mal im Fernsehen lief, aber das auch schon wieder ewig her. Und um ein kleines Vorab-Fazit zu geben, ich habe den damals als Kind gesehen, in Anführungszeichen Kind, und ich würde heute fast sagen, der ist nicht kindergeeignet.
Nee, das ist ein guter Punkt, den habe ich mir auch in meinen Notizen ganz fett gemacht. Komisch sind auch, dass diese ganzen Filme, die wir in unserer Jugend als unsere Kinderfilme angesehen haben, im Nachhinein viel härter gewesen, als wir so gedacht haben. Also ich denke an Kindergartenkopf und gerade bei dem Film habe ich über das Auflösen der Toons bis auch auf den Endkampf und wie auch Richter Doom dargestellt wird, gerade im Endkampf, das fand ich heute noch gruselig.
Ja, definitiv sehr gruselig.
Ja. Total.
Ja, auch als man diesen Toon ermordet, also knüppelharte Szene eigentlich. Also vielleicht hat uns das als Kind nicht so gefesselt, aber klar, der begeht Mord, aber kommen wir nachher mal in Ruhe drauf, aber schon heftig.
Ja, total, ist total heftig.
Ja, FSK 12, aber ich denke mal, selbst das ist schon fast grenzwertig.
Ja, da war ich auch wieder, das ist das genauso wie bei den letzten Filmen, die wir besprochen haben. Auch da habe ich jetzt im Vorfeld gedacht, das ist locker ein FSK 6. Ne, und dann, als ich den gestern gesehen habe und gerade so das Ende und auch die Stelle, wo Richter Doom dann mit ganz hoher Stimme spricht und so, weißt du, dann hat sie mich total gegruselt. Da habe ich dann gleich mal nachgeguckt, dachte, ja, FSK 12 passt schon. Also der ist schon deutlich brutaler, als man denkt. Man hat bei diesen Filmen zu der Zeit irgendwie immer das so als ein reiner Kinderfilm wahrgenommen, aber das war der ja gar nicht.
Nee, definitiv nicht. Und wenn man jetzt das Ganze vergleicht mit, wie hieß denn der, Space Jam?
Space Jam, ja.
Ja, genau. Genau, das ging ja in eine ähnliche Richtung, aber der war deutlich harmloser.
Ja, das war halt ein NBA-Werbeprodukt und ich meine, Bugs Bunny und Michael Jordan zusammen, das konnte nur ein Erfolg werden, ne?
Ja.
Und Bill Murray.
Ja, und Bill Murray. Ja, Bill Murray haben wir auch wieder so eine Aktion, denn der sollte hier ursprünglich den Hauptdarsteller spielen.
Das, witzigerweise wäre das auch eine Rolle, so eine Murray-Rolle aus den frühen 80ern, muss ich sagen. Aber der Film hat mir auch jetzt mal wieder die Augen geöffnet, wie sehr mir dann doch irgendwann Bob Hoskins gefehlt hat. Der war nämlich sehr, sehr cool auf seiner Art zu spielen. Und auch das war auch so einer der Lichtblicke ja bei Super Mario Bros. Halt. Und es ist irgendwie, der fehlt schon so ein bisschen. Ich habe mir danach nochmal angeguckt, wie so seine Karriere verlaufen ist. Ja, dann auch nicht mehr so erfolgreich und so. Also seine Höhepunkte waren so um diesen Film rum, so bis zu frühe 90er halt.
Ne? Ja, genau.
Und dann kam der Spice World Film und dann ging es bergab, so karrieremäßig. Er ist leider ja auch von uns gegangen.
Leider ja. Der Höhepunkt war für mich die Darstellung in Hook. Die fand ich wirklich brillant, auch für heute
Smee,
noch.
Ne?
Ja, war genau.
Ja,
ne?
Aber war ja eher auch klein, die Rolle, ne?
Ja, war klein, aber sehr präsent, wenn er da war.
Es war wie die, ach, er war die Tante von Luke Skywalker.
Was?
War das nicht Onkel Owen und, nee, ach Quatsch, die hießen anders. Da war aber irgendwas, irgendjemand hieß da auch, oder? Onkel Owen und Tante Maru. Aber da gab es doch irgendwo,
nicht mehr, genau,
Smee, irgendwas gab es doch bei Star Wars auch, Smee, da habe ich mich doch früher immer drüber lustig gemacht. Naja, egal.
Und wir haben in den letzten Filmen auch fast immer Robin Williams irgendwie erwähnt. Und der war auch hier für die Rolle von diesem Richter Doom und auch für die von Eddie Valiant im Gespräch.
Hätte ich mir tatsächlich als Eddie auch gut vorstellen können. Besser als Flubber auf jeden Fall.
Ja, definitiv.
Aber da sagst du gleich noch was, Richter Doom. Also Bob Hoskins spielt halt Eddie Valiant, ne, also die Hauptfigur, so ein abgehalfterter Detektiv, ne, so einer, also, ne, sein Bruder ist getötet worden und er ist viel am Trinken, auch übrigens sehr unkindgerecht tatsächlich. Und er ist halt die Hauptrolle und Richter Doom wird gespielt von Christopher Lloyd, also Doc Brown. Und der hat uns ja tatsächlich mit dem Ritter aus dem All ja auch schon begleitet.
Genau, ja, ja.
Wir landen immer bei denselben Nasen irgendwie.
Ja, es ist ja, also irgendwie so in den 80ern war immer dieselben Darsteller. Und Christopher Lloyd hat hier seine Rolle als dieser Richter Doom selbst verglichen mit seiner Rolle als Commander Crooch in Star Trek 3. Da hat er ja den Klingonischen gespielt, also den Klingone gespielt und er hat seine Rolle tatsächlich als Bösewicht offenbar an diesem bisschen orientiert.
Okay, okay. Ja, Christopher Lloyd ist, ich meine, der ist halt, weißt du, man denkt halt immer an Doc Brown halt, ne, weil das so
ja,
eine ikonische Figur halt ist. Aber er hat halt, man merkt halt, er hat da noch so viel anderes Zeug gemacht, ne, was wirklich, was echt gut war, ne? Also, oh ja, der ist schon echt ein großer Name. Also sei es sowas auch wie Adams Family oder Dennis the Menace. Naja, aber ja. Das ist ein anderes Drama. Nein, aber ganz ehrlich, der hat tolle Sachen gemacht.
Ja, aber auch Eddie Murphy hat die Rolle angeboten bekommen. Er hat sie abgelehnt und er meinte später selbst, er hätte diese Entscheidung bedauert. Ich nicht so, weil ich mag vor allem die deutsche Synchro von Eddie Murphy überhaupt nicht. Auch
echt?
Wenn das, nee, also ich finde die so, wie gesagt, der Synchronsprecher hat ja in Star Trek auch einiges gesprochen, aber der hat so diesen merkwürdigen, bei Eddie Murphy so eine merkwürdige Tonalität drin und die fand ich immer als nervig irgendwie.
Okay.
Ja, also das liegt nicht an Eddie Murphy selbst als Darsteller, sondern eben nur die deutsche Synchro finde ich schrecklich von ihm.
Ja, jetzt kommt ja der Prinz von Zamunda 2 auf Netflix, ne? Mhm. Mit einem neuen Synchronsprecher. Vielleicht wird der mir mehr liegen.
Ja, mal sehen.
Ja, aber fantastisch. Also ansonsten ist tatsächlich der Cast, die kennt man irgendwie, aber so große Namen, das sind eigentlich die beiden, ne, in dem Cast, ne? Und das reicht ja auch schon, muss man tatsächlich sagen. Ich finde auch noch sehr erwähnenswert ist, dass das ein Robert Zemeckis-Film ist.
Ja, total,
also,
ja.
Also Robert Zemeckis, ich oute mich da mal, der hat also nicht, ich meine ganz ehrlich, Zurück in die Zukunft. Also allein dafür ist der Mann ja auf ewig im Olymp der Filmemacher, aber wir reden auch über Filme wie Forrest Gump, ne? Auch Filme wie Castaway oder Contact. Ich mag Contact auch beispielsweise.
Contact ist super, ja.
Ja, der ist sehr unterschätzt immer, ne?
Aber ja, genau. Ich glaube, den verstehen viele auch nicht so richtig. Ja, oder,
ach, das weißt du, ich glaube, bei Contact war es so, das war so die Zeit so nach Independence Day. Und da hat man irgendwie eine andere Form von Erstkontakt mit Aliens im Fokus gehabt als bei Contact halt, ne?
Ja, genau.
Ja. Ja. Ah ja, ist ein super Typ als Regisseur auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Also ich mag den auch sehr und eine Kleinigkeit noch und zwar für Eddie Valiant wurde unter anderem auch mal angedacht, dass man Harrison Ford nimmt, aber der war zu teuer.
Echt? Okay. Ja. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, zu dem ganzen Style des Films passt Bob Hoskins einfach wie
total,
Arsch auf Eimer.
Ja, genau.
Also ich, Bill Murray hätte ich noch echt durchgehen lassen, aber jetzt alle anderen Kandidaten, ne.
Ja, es gibt noch ein paar weitere, die mal im Gespräch waren, noch unter anderem Robert Redford. Sylvester Stallone.
Okay, der. Ja,
Jack Nicholson und Ed Harris.
Ed Harris und Jack Nicholson? Was ist das für eine.
Ja, ja. Keine Ahnung, was sie sich da gedacht haben. Also, die hätten jetzt nicht so wirklich gepasst. Ja.
Ja,
Robin Williams hätte ich mir noch vorstellen können, aber. Oder halt eben, wie wir schon gesagt haben, jetzt. Ja, aber Bob Hoskins ist schon eigentlich die beste Besetzung, finde ich.
Stallone hätte höchstens Jessica Rabbit spielen können. Also,
das oder das Baby. Ja.
Das Baby Herman. Ja. Ja, aber das ist, nee, also da muss ich sagen, da passt es wirklich. Also das war eine gute Entscheidung, Bob Hoskins auf jeden Fall für den Film zu nehmen, von den oben genannt. Das sind alles gute, große Darsteller und bekannte Namen und so, klar, aber ganz ehrlich, ich glaube, das war echt gut, dass sie so geworden ist, wie es geworden ist.
Halt, ja, ne? Total. Also der Film ist auch perfekt, so wie er ist, meiner Meinung nach.
Mm-hmm. Das war ja das Ende oder die hohe Kunst des Zeichentrick und trifft auf Realfilm. Gedöns, ne, war dieser Film. Ne? Das war ja noch die Zeit, wo es noch nicht, wir waren so ära-mäßig, der Film ist 88 gedreht worden. Das heißt, wir hatten so ganz zart die ersten Computeranimationen in Filmen. Aber der große Boom mit computeranimierten Effekten begann ja in den 90er Jahren mit Terminator 2. Hm? Und dann ging es halt so weiter. Das heißt, dieser Film gilt ja als der Endpunkt, aber auch der Höhepunkt von so Zeichentrick meets Realszenen. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Also ich mache mir gar nicht vorstellen, wie schwierig die Dreharbeiten gewesen sein müssen, weil die Ganz ehrlich, also du hast zwar viele reale Kulissen, aber die Interaktion mit den Toons, gerade auch bei vielen Szenen, wo Bob alleine war, das muss ja unheimlich schwierig gewesen sein. Und es ist so liebevoll inszeniert und animiert halt. Ne, so dieses, wenn er über sie drüber steigt und so, die Schatten auf dem Boden.
Ja.
Und da denke ich mir so, boah, ich meine, heutzutage, weißt du, wenn du so, ich meine, es gibt ja, ich finde, es hat was von Traurigkeit, wenn du einen Gandalf vor einer blauen Wand siehst, weißt du, vor so einer Bluescreen und so halt, ne? Da hat es irgendwie was so, die bauen keine Kulissen mehr und drehen alles so, das ist auch alles Kacke, aber das war ja auch noch so eine Zeit, wo das ja noch nicht so Usus war, sondern noch in den Kinderschuhen bis gar noch nicht da war, steckte. Das war echt Pionierarbeit, ne, in gewisser Weise, vor allen Dingen für so einen 100-Minuten-Film und nicht mal eben so einen Kurzfilm. Und ich frage mich manchmal, wie das so für die Schauspieler ist. Ich habe, das ist ein kleiner Exkurs, ich habe mal, du kennst doch den Film Dragonheart.
Sicher, ja, ne? Genau, klar.
Der war ja auch ein großer computeranimierter Film mit halt einem animierten Drachen, Draco, der von Sean Connery gesprochen wurde. Und da ist Dennis Quaid halt der Hauptdarsteller, der Ritter halt, der auf Draco halt mit ihm interagiert und mit ihm sich anfreundet. Und der Film ist von 96. Und ich weiß noch, dass ich damals, halte ich fest, als ich irgendeine Mitgliedschaft in irgendeinem obskuren Videoclub mal gemacht habe, einen VHS mit dem Making-of von diesem Film bekommen habe. Das war mein Beitrittsgeschenk. Da haben sie mir ein 25-minütiges Video geschenkt. Also ein original produziertes Video mit dem Making-of von Dragonheart. Und das habe ich damals, das war halt zum Start der Videokassette, und das habe ich halt x-mal damals gesehen, weil ich davon total fasziniert war, wie Dennis Quaid wirklich tolle und epische, schwere Dialoge gesprochen hat vor einer Stange mit zwei Tennisbällen. Weißt du, da war diese Stange, die hat symbolisiert, wie groß der ist, und die beiden Tennisbälle waren die Augen. Und weißt du, und dann hat er unten, da führen die so Dialoge über das Leben, weißt du? Und denkst so, Alter, wie schwer muss das sein, oder?
Es ist total schwer, aber es gibt auf YouTube auch ein schönes Making-of hier zu dem Film, wo so ein bisschen gezeigt wird. Und klar, da wurden teilweise auch andere Darsteller eingesetzt, die man dann eben mit den Comics überlagert hat. Und ich finde, die Effekte sehen auch heutzutage noch sehr, sehr gut aus.
Ja, es ist halt gezeichnet, ne?
Ja, genau.
Also das ist, das hätte zu der Zeit computeranimiert deutlich schlechter ausgesehen.
Ja, genau.
Ne? Und dadurch, dass es gezeichnet ist, hat es diesen Style.
Und diesen Charme, ja, die auch.
Ja. Ja, es gibt ja diese Geschichte mit dem Kind von Bob Hoskins, der, als er den Film gesehen hat, total sauer war, dass Papa da mit irgendwelchen Toons und Zeichentrickfiguren einen Film dreht und keinen von denen mal mit nach Hause gebracht hat, weil
er
es so echt empfunden hat.
Tolle Geschichte, ja.
Super, oder? Also, Papa, ne? Was war denn das mit diesem Bugs Bunny?
Ja, vor allem ist es ja auch gar nicht so gewöhnlich gewesen, dass man hier auch Comicfiguren von verschiedenen Studios in einem Film eingebaut hat.
Das frage ich mich auch, wie sie das hingekriegt haben. Also ganz ehrlich, ich als alter Horrorfilm-Fan weiß, dass es ein Jahrzehnt gedauert hat, Freddy gegen Jason einmal auftreten zu lassen, also gegeneinander antreten zu lassen. Das hat ein Jahrzehnt gedauert, bis die das rechtlich abgeklärt haben, und danach haben sie es nicht mehr hingekriegt, trotz dem großen Erfolg, weil die Rechteinhaber sich nicht geeinigt haben. Wie mag das wohl mit so konkurrierenden Dingen, also wirklich, es gibt ja so Aufzeichnungen im Making-of dazu, dass es dann so schon Absprachen gab, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, Mickey Mouse durfte nicht weniger Screentime bekommen als Bugs Bunny beispielsweise halt.
Ja,
ne? Also,
genau.
Ne, dass da irgendwie so ein Gleichgewicht der Figuren da war. Aber wenn du dir das trotzdem mal ansiehst, solche ikonenhafte Figuren, die man alle kennt und die aus solchen großen hier Disney-Fundus und anderem noch Gedöns kommt und die da alle auftreten und auch ihre Auftritte haben, hier Dumbo und so, weißt
du? Ja, genau. Also,
ich frage mich, wie hat Robert Zemeckis und Steven Spielberg, wie haben die das hin? Vielleicht war es aber auch eine andere Zeit und da noch möglich, oder?
Ja, genau. Also Bugs Bunny und Mickey Mouse sollten gleich viel Zeit bei ihren Auftritten eingeräumt bekommen. Betty Boop von dem Zeichentrickstudio Max Fleischer, unter anderem ist diese Schwarz-Weiß-Figur gewesen in diesem Restaurant oder dieser Kneipe, Bar dort. Die wurde übrigens auch, wie im Original, früher von Mae Questel nochmal gesprochen. Das war auch die Originalsprecherin aus den 30er Jahren. Und die Darstellerin kennt man unter anderem aus dem Film Eine schöne Bescherung. Das war diese alte Omi, die da schwerhörig saß. Genau.
Oh, das ist cool. So herrlich, oder?
Ja,
herrlich,
total.
Genau.
Und Warner Brothers erkannte offenbar auch das Potenzial relativ früh und hat eben eine feste Lizenzgebühr mit uneingeschränktem Zugriff auf alle Trickcharaktere freigegeben. Und Disney muss das wohl auch getan haben.
Wie geht das? Also heutzutage, glaube ich, wäre das unbezahlbar, weißt du, da müsstest, total, du wahrscheinlich, ja, müsstest du wahrscheinlich Goldblöcke anliefern.
Ja.
Also ich finde das total faszinierend, weil die das ja auch im Making-of erwähnen, aber da wirkt es wirklich so wie, ja, wir haben einfach diese Figuren, die Auftritte halt gebucht und halt, wenn die halbwegs identische Screentime bekommen, war das kein Ding.
Ja,
also
genau.
So ganz banal halt irgendwie so. Ne?
Ja, es ist vielleicht einfach ist im Vorneraus schon so unwahrscheinlich, dass es funktioniert. Und dann haben die einfach gesagt, ja, machen wir. Das ist so, wie du meinst immer du? Erzählt hast zu meinem Retrocast, dass ich geguckt habe nach der Webadresse, weißt du, und die war dann frei.
Ja, genau. Unglaublich. Was? Ich würde gerne einen Retro-Podcast machen. Retrocast. Mal gucken, wie viel es da schon gibt.
Ja, genau.
Oh, die Domäne ist frei. Zack, geklickt. Ja, aber meinst du wirklich, dass die nicht geglaubt haben, dass das ein Erfolg wird und das deshalb so einfach war?
Nee, also Warner Brothers erkannte das Potenzial, wie gesagt, schon sehr, sehr früh und die haben direkt gesagt, ja, hier, gar kein Problem, machen wir.
Gott sei Dank.
Muss bei Disney und eben Max Fleischer ähnlich gewesen sein, weil sonst hätten die dem ja vermutlich nicht zugestimmt.
Ja, ja. Das ist schon faszinierend. Vielleicht war es wirklich eine einfachere Welt, weißt du?
Ja, wer weiß. Aber es war damals halt eben was komplett Neues. Realfilm mit Comic verschmelzen zu lassen, das hat man bisher noch nicht so versucht da.
Ja, aber wir hatten ja schon mal hier sowas. Erinnerst du, wie hieß denn das nochmal mit dem Drachen? Erinnerst du dich noch hier in diesem Film mit dem Zeichentrickdrachen?
Ja, ja, genau.
Der Disney-Film aus den 70ern. Ich vergesse immer, wie der heißt.
Elliot das Schmunzelmonster?
Elliot das Schmunzelmonster. Ja, genau. Aber da war es ja nur eine Zeichentrickfigur. Hier reden wir ja über ein komplettes Ensemble, weißt du? Und definitiv mehr tun's als reale Figuren.
Ne? Ja, ja, genau.
Also alleine, ich habe bei der Endszene, wenn die dann so weggehen aus dieser Lagerhalle, habe ich mich gefragt, wie sich wohl Bob Hoskins und Joanna Cassidy da gefühlt haben, weil den hat man ja wahrscheinlich in der leeren Halle gesagt und um euch herum, da sind jetzt hunderte von, ne, Schweinchen Dick und, ne, und Mickey Maus und Goofy und alle. Das müsst ihr euch so vorstellen. Und dann tanzt mal weg.
Ja.
Ja. Ja. Faszinierend, echt.
Ja, interessant.
Aber das ist, also wenn du so jemanden wie Robert Zemeckis hast, dann hast du einfach auch schon gewonnen. Ne? Also der kann das einfach. Ne? Also da sind, Steven Spielberg war an der Produktion hier beteiligt. Ich glaube, ILM hat ja auch
Die waren auch beteiligt.
Also da haben schon, ja, und ich habe hier gesehen, für die Zeichentrick, der Zeichentrickbereich hatte ja auch mit hier Richard Williams, gab es noch einen zweiten Regisseur, der da unterstützt hat in dem Bereich der Animation. Also das sind alles, wenn du der mal so die Namen anklickst.
Hochkaräter, ja.
Ja, also wirklich, da haben sie halt geklotzt.
Aber richtig, ja. Ne?
Und das hat sich ja auch ausgezahlt. Der Film war ein ganz großer Erfolg. Es gab auch einen Golden Globe für Bob Hoskins als Eddie Valiant. Ich hätte ihm echt einen Oscar gegönnt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich hätte ihm wirklich einen Oscar gegönnt für den Film als Darsteller. Und aber das war es halt nicht. Und da umso mehr hat es mich gewundert, wie lapidar man so ein bisschen an Fortsetzungen zu dem Film rangegangen ist. Als ich da was gelesen habe von, ja, 2005 hatte man über ein Direct-to-DVD-Sequel nachgedacht und so, aber ist dann auch nichts geworden und so. Man wollte das dann natürlich mit Computeranimationen machen und so, aber mit kleinem Budget, hallo, ne? Also, dass das nichts wurde, ist doch auch klar. Und Bob Hoskins hat ja bis 2010 nach davon geredet, dass er gerne Eddie Valiant nochmal spielen möchte. Dann ist er halt erkrankt und dann ist er leider gestorben halt, aber seitdem so. Und ich schwöre dir, deshalb auch meine Verwunderung, als wir das letzte Mal gesprochen haben, irgendwie habe ich in meinem Kopf drin gehabt, dass es einen zweiten Teil gibt von dem Film.
Mal sehen, vielleicht bekommen wir noch einen. Mal sehen, wie das dann aussehen wird ohne Bob Hoskins. Kann ich mir das nur schwerlich vorstellen. Dann wird vermutlich Dwayne Johnson die Rolle übernehmen. Oder
Alter,
so.
Du hast recht. Dwayne Johnson als Eddie Valiant. Und Dwayne Johnson auch in einer Doppelrolle als Richter Doom.
Genau. Doom, oh, der Gott. Zweite. Genau.
Doom Junior.
Ja, ach, Hilfe.
Ja.
Ja, ja. Man hat unter anderem auch Tim Curry die Rolle des Judge Doom angeboten, aber sowohl Robert Zemeckis, Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg und Michael Eisner fanden seine Leistung eigentlich ziemlich erschreckend beim Vorsprechen.
Also erschreckend in Form von miserabel?
Miserabel,
oder?
Erschreckend, genau.
Okay, eigentlich ungewöhnlich bei Tim Curry, ja, ja. Ne?
Naja, ja. Vielleicht konnte er sich so nicht so richtig da reinversetzen. Ja.
Wie animiert. Ja, aber ich glaube auch, die haben auch einen sehr guten Eingang in den Film halt auch gefunden, dadurch, dass wir ja die erste Szene, so eine reine animierte Szene halt auch sehen, so eine klassische Zeichentrickszene, ne? Ja, und die dann ja aufgesplittet wird in, dass es halt in diese Realszene, dass quasi der Zeichentrickfilm ein Dreh ist. Also dass man quasi, man dreht, wir sind ja im Los Angeles, in einem fiktiven Los Angeles in den 50er, in den 40er Jahren, glaube ich. Und wir erleben ja, dass die Zeichentrickfilme von echten Zeichentrickfiguren gedreht werden.
Ja, ja, genau.
Da musste ich schon, der ist clever eigentlich. Super, weißt du? Ja. Er ist total super und ich habe auch immer, ich lache auch da immer bei diesem Regisseur, der dann den Dreh unterbricht, Baby Herman, der 8 Oktaven tiefer spricht, ne, und dann wird ja Roger quasi ein bisschen so zur Sau gemacht, dass er irgendwie die falschen, man hat ja mal wieder ein Tresor auf ihn geworfen, ne, und das ist ja auch der, was ja im ganzen Film passiert, ne, dass da Tresore auf Leute geworfen werden und er sollte dann ja eigentlich Sterne über sich schweben haben und er hat aber Vögel. Weißt du, das ist so ehrlich. Auch wieder Vögel, ja. wo der eine Vogel gegriffen wird und, ne?
Ja, ja, das ist super. Ist super gemacht, ja.
Ja, weil sie einfach auf eine nette Art die dritte Wand halt, oder die vierte Wand durchbrechen, ne?
Ja, es sieht super aus, wenn der Regisseur von der Seite plötzlich in dieses Trickfilmbild eintaucht und das ist einfach, sieht schon super aus.
Ja, das ist großartig. Und auch dieses ganze Trickfilmstudio, auch Eddie, der uns da ja vorgestellt wird, dass er irgendwie als so ein abgehalfter Detektiv ist und für den Studioboss arbeiten soll und überall siehst du schon diese Zeichentrickfiguren, wie sie sich da überall rumbewegen und ihr Leben da halt leben. Ne? Das ist schon toll.
Ja, ja, genau. Ist auch sehr, sehr schön dargestellt. Also die ganze Zeit auch. Und wie gesagt, er wird uns als abgehalfter Detektiv hier vorgestellt und es wird ja auch erzählt, dass er eben seinen Bruder verloren hat und der offenbar auch von einem Thun ermordet wurde.
Genau, genau. Wie hieß denn nochmal der Bruder von ihm? Der hatte auch so einen tollen Namen. Habe ich mir nicht aufgeschrieben.
Ah, nee, ich habe es mir auch jetzt nicht, ja gut.
Ja, auf jeden Fall ist bei dem genau und er wird dann halt, er kriegt ja dann so einen Spionagejob quasi, wo er, Roger ist ja der Star, ne, von dem Studio, ne, und der hat ja die Bedenken, dass seine Frau ihn betrügt.
Genau.
Gute Jessica Rabbit. Und er bekommt dann den Auftrag, ihr nachzuspionieren, wie man das so als ordentlicher Detektiv macht. Ne? Man fährt dann da halt hin, steht nachts vorm Haus und versucht dann, auch wenn man etwas kleiner ist, sich auf eine Mülltonne zu stellen und ein Foto und Fotos durch ein Fenster zu machen. Und quasi Jessica Rabbit in Flagranti zu erwischen. Mit dem Studio-Boss Acme, ne? Heißt er, glaube ich.
Ja, ja, heißt Acme,
wie,
genau.
Acme Studios, ja, ja, genau. Ja, ja. Und ich muss dir sagen, ich liebe diese Szene. Ich liebe Bob Hoskins für diesen langen Anlauf, den er braucht, bis er endlich oben am Fenster ist, ja, ne? Weil er ja so ein kleinerer Typ ist. Und dann mit dieser geilen alten Kamera diese Fotos macht. Und dann, als ich den Film gestern gesehen habe, habe ich gedacht, Alter, krass, wie offensichtlich die da Sex zeigen. Also, ne, man, ne, klar, sie betrügt ihren Mann mit jemand anderem.
Ja,
ne?
Mit Backe-Backe-Kuchen.
Ja, und das ist die Auflösung halt daran, dass sie mit ihm Backe-Backe-Kuchen gespielt hat. Und dann wird ja das Roger Rabbit ja auch quasi präsentiert und der ist dann total fassungslos und sieht, und dann werden ja diese ganzen Bilder gezeigt. Ja, das ist so herrlich, ne, mit dem, wo du siehst, wie sie einfach nur so wirklich so Hand und Backe-Backe, sie hat mit einem anderen Mann Backe-Backe-Kuchen gespielt.
Ja, Katastrophe, ja.
Er ist teuer, er ist ja dann auch total wütend und zieht dann auch von dann und während, es geht ja dann im Prinzip, die große Story ist ja die, dass dieser Acme, dieser Studioboss, ermordet wird. Ne?
Genau.
Ne? Und das schiebt man ja Roger in die, das ist das falsche Spiel, in die Schuhe quasi, dem man ja ein Motiv gegeben hat, weil seine Frau ja mit, das finde ich so witzig, mit ihm Backe-Backe-Kuchen gespielt hat.
Ich musste auch sehr lachen.
Ich muss immer lachen. Backe-Backe-Kuchen. Ja. Und es ist so witzig, wenn er dann später, wenn er auf der Flucht ist, dann bei Bob, also bei Eddie Valiant auftaucht, der ja so ein totaler, weißt du, so, ne, er ist ja wirklich so sehr, er wird uns sehr abgeheiftert. Ne? Er trinkt, er hat diesen Verlust von seinem Bruder, er hat den Hass auf Toons und so und er ist auch einer, er will halt für seine Arbeit vernünftig bezahlt werden, was ich durchaus verstehen kann.
Ja, definitiv.
Ne? Und nicht
ja.
so nicht so hier wie Erdnüsse. Wir erfahren ja auch, dass Dumbo mit Erdnüssen bezahlt wird und so. Ja, weißt du? Genau. Werden die dann einfach so rausgeworfen, weißt du? Aber wie geil Roger bei ihm dann auftaucht und sagte, er war so verzweifelt nach dieser Offenbarung, dass Jessica Rabbit Backe-Backe-Kuchen mit einem fremden Mann gespielt hat, dass er in seiner Wut einen Liebesbrief an sie geschrieben hat.
Genau. Ja.
So großartig.
Aber, klasse. Ja.
Aber ich muss dir was beichten.
Hau raus.
Ich habe ja immer gesagt, ich war in viele Frauen der 90er Jahre verliebt, aber ich war in den 80ern auch ein bisschen in Jessica Rabbit verliebt.
Oh, okay. Na? Heute auch noch?
Ja. ich würde auch gerne mit ihr Backe-Backe-Kuchen spielen. Weißt du? Wenn wir nur gut wären in so Darstellungen, dann würde ich so ein Foto, weißt du, wo man sich selber so rein photoshoppt.
Ja, ja,
und so.
Klasse.
Backe. Nein, aber also sie wurde schon sehr sexualisiert.
Total, ja. Also die Formen
sie hat mich,
auch. Ja,
ja komm, also das ist Sex auf mit dem Radiergummi. Also Sex im Zeichenstift oder mit dem Zeichenstift. Hört sich komisch an. Weißt du, an wen sie mich erinnert hat von ihrer Darstellung? An Chase Meridian aus Batman Forever tatsächlich.
Ja, so ein bisschen schon, ja, genau.
Ja, aber wir haben ja dieser ganze Part dann auch mit, wo Bob dann Roger erst nicht helfen will, er will ihn ja erstmal rausschmeißen und so, aber dann fängt er an, ihm ja so ein bisschen zu helfen halt, ne? Und da merkt man ja schon relativ schnell, dass er so, ja, dass er sich so auch schon so ein bisschen verändert, ne? Dass er so ein bisschen merkt, dass ihm da durchaus, dass das einfach auch ein sympathischer Dude ist halt, ne?
Ja, schon irgendwie, ja. Ne? Ja. Wir haben ja auch, wir lernen ja auch dann eben diesen Richter Doom recht schnell kennen. Mhm. Und auch sein Polizeikommando, die Wiesel.
Alter, die Wiesel sind so fies,
oder? Ja, ja, die total fies, ja.
Ja.
Aber der Richter ist ja auch nicht weniger fies. Ja, wie gesagt, auf dieser, ja, wo man, was war das für ein Ding, ein Safe auf diesen Acme hat fallen lassen, dort tötet er ja auch wirklich diesen einen Thun. Und zwar ohne ersichtlichen Grund. Das ist einfach nur so ein harmloser Schuh gewesen. So ein Comic-Schuh und den taucht er in so eine Art Säure da rein.
Und da erfahren wir ja auch, dass er das ja jetzt kann, ne? Dass er so eine Lösung hat, also so ein Lösungsmittel, ne? Das dazu in der Lage ist, Toons wirklich zu töten. Ne? Und das ist halt schon so echt so ein total brutaler Anfang oder ne, seine Einführung ist dann halt total brutal, ne?
Ja, total, also
Dass er es doch einfach macht. Vor allen Dingen ist mir nicht so ganz klar, der ist Richter, Geschworener, Vollstrecker. Und irgendwie so halbwegs oberste Polizeiinstanz auch irgendwie, oder?
Ja, offenbar ist der alles in einer Person. Da sollten wir vielleicht irgendwann mal über Sylvester Stallone sprechen. Der ist ja auch alles in einer Person als Judge Dredd.
Ja. Ja, aber das ist ja was anderes. Das ist ein gutes Polizeikonzept. Du sparst auf jeden Fall Personal.
Ja, ne? Schon.
Ja, aber du hast recht, das ist total brutal. Und wir erfahren ja auch dadurch, dass er das ohne Probleme machen kann, auch in voller Öffentlichkeit und dafür nicht belangt wird und so, ne? Und eigentlich müsste man ja meinen, dass Eddie mit ihm ja emotional so ein bisschen andocken kann, weil er ja auch keine Toons mag, weil ja ein Toon dafür verantwortlich ist, dass sein Bruder irgendwer einen Tresor auf seinen Bruder geworfen hat.
Ja, aber da spielt Bob Hoskins hier an der Stelle von diesem Mord auch fabelhaft, denn das berührt ihn offenbar doch irgendwie. Vor allem, da er auch doch schon moralisch noch richtig tickt und auch sieht, der hat ja auch diesen Thun jetzt wegen keinerlei Gründen dort umgebracht, sondern das Ding, ich sag mal, dieser Thun war einfach an seinem Fuß, hat ein bisschen lieb gelächelt und er tötet es einfach. Also komplett, also fürchterlich.
Emotionslos, ja, total. Total brutal. Ne? Also es ist echt krass. Und da ist halt dieser Kontrast halt auch zwischen diesem Richter Doom, der halt jetzt Roger halt jagt als vermeintlicher Verdächtiger und dieses Anfreunden, was er mit Roger macht. Ne? Also die wohnen ja dann quasi zusammen. Ne? Und das ist so fantastisch, so diese ganzen Dialoge und das, wie er ihn auch mal verstecken muss und so. Und das macht einfach total viel Spaß, sich anzusehen.
Halt, ich finde übrigens das Bett getan. Als Aktenschrank finde ich super.
Es ist großartig, oder? Das ist, als ich es gesehen habe, dachte ich mir, fantastisch, oder? Ich habe mich auch bei manchen Sachen echt gefragt, wie sie das dann so gedreht haben. So, es gibt ja die Szene, wo Valiant ihn rausschmeißen will und so und er sich so und Roger sich so in der Tür festkarrt und du siehst halt, dass er drückt.
Ja, ja.
Und so. Da dachte ich mir, ey, das muss auch so, die haben sich sicher sehr oft sehr, sehr totgelacht quasi.
Wahrscheinlich.
Was übrigens ein kleines Foreshadowing ist auf das Ende des Films zum Thema Totlachen.
Ja, da werden wir noch drüber reden müssen, ja.
Genau. Ja, aber das, wirklich dieses, die auch die Wiesel, die dann zu ihm nach Hause kommen und ihn verhören, während Bob dann mittlerweile ja Roger schon versteckt, ne? Also er hat ihn ja im Abwasch versteckt.
Ja, im Spülbecken,
ne?
Genau.
Ja, das ist total großartig, ne? Wie die ihn dann so mit dieser Pistole, wir erleben ja überhaupt diese ganzen Waffen auch, das sind ja dann auch so Zeichentrickpistolen und so, ja. Ne? Wir haben dann später so eine Szene noch, wo Bob dann seine, also wo Eddie Valiant sich so seine Waffe schultert quasi und dann sind diese Pistolenkugeln halt auch Toons, die ja, dann auch reden super, und so. Ja. Und er sagt dann, so Jungs, seid ihr bereit und so und dann, ja klar, und dann springen die so in diese Revolvertunnel. Und da habe ich mich tatsächlich, als er wirft ja dann seine Flasche hoch, das symbolisiert ja dann später, dass er mit dem Trinken aufhört halt, ne? Und schießt dann auf die hochgeworfene leere Flasche. Und da dachte ich mir, jetzt hat er eine der sprechenden Toon-Patronen dafür geopfert. Da habe ich gedacht, oh, ja, Mann.
Ist auch super gemacht, wie die Patrone da hochfliegt, guckt und dann irgendwie selber so eine große Axt auspackt und diese Flasche zertrümmert. Ja,
ja, aber das ist total super. Ja. Das ist das total Faszinierende an diesem Film, dass die Figuren immer noch einen draufsetzen. Du denkst halt, du hast jetzt eine Zeichentrickfigur, die macht halt irgendwas und dann macht die noch was einfach noch, das ist, weiß ich nicht, das ist so wie eine Videokamera, die dir erzählt, was sie gesehen hat. Also es war so, drei Männer kamen in den Raum, mittleren Alters, der eine sah so ein bisschen saarländisch aus, weißt du, so, ne, Grüße.
Ja. Aber ich finde auch diese ganze Detektivgeschichte hier ist wirklich gut erzählt, also als Kind habe ich natürlich nicht direkt durchgeblickt, wer hier jetzt der Bösewicht ist, beziehungsweise dieser Richter Doom, dass der hinter allem steckt, das erfahren wir ja am Ende und das fand ich eigentlich wirklich unterhaltsam gemacht.
Ja, aber es ist ja auch eine nachvollziehbare Ermittlung. Ja, genau. Es wird ja geguckt, hey, okay, du warst es nicht, also wer hätte ein Motiv, ne? Wer hätte noch ein Motiv? Warum sollte dieser Acme, dieser Studiobesitzer sterben? Und wir erfahren ja dann, dass er irgendwie für Toon City, also die Stadt der Toons halt, dass die ihm gehört, ne? Und er aber ein Testament aufgesetzt hat, in dem er, so wird es erzählt, den Toons das vermachen möchte. Und wenn man das aber nicht findet oder es das gar nicht gibt, dann könnte irgendwer die Toons statt quasi kaufen und dann damit machen, was er will. Und das ist ja so ein bisschen die Motivation, die Richter Doom hat.
Ja, genau.
Genau. Und das ist total faszinierend, dass Eddie danach, er sucht halt nach Motiven und er macht ja auch richtig die Badass-Cop-Nummer mit dem Verhören und so und
ja, ne, total,
Verdächtige bedrohen und so. Und was ich wirklich faszinierend finde, ist auch dieser ganze Style, den dieser Film hat. Also dieses 40er Jahre, ne, in Los Angeles. Ich mag so diese, weißt du, mit den Hüten tragen, die Krawatten, die haben alle diese abgeheifterten Anzüge an, die Mädels haben so Kleider an, auch seine Freundin und so, das hat diese Dixon-Hill-Romantik. Ich habe ein paar Mal so gedacht, Mensch, und da muss irgendwie Patrick Stewart, Camp Picard reinkommen und weißt du, und der total, möchte das, ja. Die Simulation beenden und so und alles. Und das finde ich, das gewinnt so gut halt, ne, und die Figuren, die spielen alle so nett miteinander auf halt, ne, und auch diese Szene zwischen seiner Freundin und Jessica Rabbit, die ja dann zwischendurch auch wieder auftaucht und dann beteuert, dass sie quasi zu Backe-Backe-Kuchen-Spielen nur gezwungen wurde, ne?
Ja, genau.
Weil man diese Bilder provozieren wollte, damit es ein Mordmotiv gibt für ihren geliebten Mann und dass sie halt total den guten Roger auch total liebt halt, ne? Und das wird uns ja auch so deutlich. Aber die Szene, wo sie dann auf die Freundin von Eddie trifft, das ist schon so, weißt du, wo die beiden Mädels sich so ein bisschen, ne, ja, du, lass mal die Finger von meinem Typen.
Ja, genau. Ja, die Szene ist ja gleichzeitig auch ein bisschen absurd eben, weil das einfach nur ein Tun ist.
Ja.
Und wie du schon sagst, diese Aufmachung, das wird ja auch getrennt durch diesen langen Tunnel, wo man plötzlich in dieser Trickfilmwelt reinkommt. Und das fand ich auch so cool, wie man da durchfährt und dann dieser Vorhang am Ende dieses Tunnels da ist.
Ja, es ist halt wirklich so eine visuelle Schranke zwischen der Realwelt, und dieser Cartoon-Welt, ne? Weil diese Toon City ist ja irgendwie anscheinend ein Stadtteil von Los Angeles,
genau,
oder?
Genau, korrekt. Habe ich auch so verstanden. Ja. Das sah man ja auch im Hintergrund einmal so am Horizont hinten.
Ja, genau.
Vorne die Stadt so düster, dreckig und im Hintergrund so fröhliche Sonnen und irgendwas, was da so Comic-Kram halt gemacht hat.
Ja, und das ist total super. Und naja, und die beiden sind ja im Prinzip, dann eigentlich ist es eine Buddy-Cop-Komödie. Ne, was wir dann halt haben, ne? Die beiden, ne, wenn Eddie und Roger zusammen unterwegs sind und dann um Rogers Unschuld halt zu beweisen, ne, da wird ja auch immer mehr die Freundschaft der beiden wird ja auch immer fester halt, ne? Und Eddie, also Roger ist ja auch sehr empathisch Eddie gegenüber, ne? Also, dass er ihm so ein bisschen sagt, ey, lach doch mal wieder. Sei doch nicht so grumpy.
Ne? Ja, genau.
Und ganz ehrlich, und ich liebe diese Szene, wo die zusammen in diesem Zeichentrickauto fahren.
Die ist super, weißt du, ja. Auch das Zeichentrickauto selber ist super, ja.
Also alles, was so Augen hat und der Mund und das ist einfach toll. Und diese Versuche von Eddie einzusteigen in das Auto ist total großartig, oder? Also ganz viel Liebe dafür, wie sie es gemacht haben. Also,
ja, dieses Auto steht übrigens immer noch vor dem Studio als Modell und angeblich, das habe ich jetzt nebenbei gelesen, das kann ich aber nicht bestätigen, sollen auch die Cars-Filme diesem Auto angeliehen sein. Also, ja.
Das könnte ich mir vorstellen, dass es so ist. Weil auch dieses Zusammentreffen mit der Polizei da, ne?
Ja, also genau.
Immer wenn so reale Sachen auf diese Cartoon-Technik quasi stoßen, hat das einfach, da muss das ja so eine absurde Auflösung der Szene im Prinzip geben. Ne? Und so wie das Auto fährt dann quasi hoch und fährt über das Polizeiauto hinweg. Ne? Das sind eigentlich schon so real gewordene Zeichentrick-Witze aus den 50ern halt.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Mhm. Also das hat es mich, weißt du, wenn du dir jetzt, ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber wir sind ja auch alle mit den Tom und Jerry-Filmen aufgewachsen, ne?
Ja,
mal
genau.
Mal ehrlich, das haben wir alle x-mal gesehen und haben wir es nicht immer gehofft, dass er nochmal im Buch blättert und noch eine Geschichte bei rausfällt und er es noch nicht zerreißt bei Tom und Jerry?
Genau.
Ja, das war so. Und da hat es mich tatsächlich total dran erinnert halt. Auch sehr witzig, das muss man wirklich lobend erwähnen, wie sie Baby Herman darstellen.
Total, ja.
Mit dieser tiefen Raubeinstimme.
Ja, zumal das am Anfang ja als Kontrast auch so stark wirkt, als in dieser Comic-Sequenz noch mit Roger Rabbit, als Baby, wo es einfach nur da rumklettert und kriecht und plötzlich hat es diese rauchige Stimme und will eine Zigarre rauchen. Ja.
Ich hab das tatsächlich nicht mehr so im Kopf. War Baby Herman so?
Ich weiß es nicht genau.
Oder ist das nur für den Film so gewesen, dass er...
Es kann gut sein, dass der so war, aber boah, ich glaube, da gibt es andere Profis da draußen, die uns zuhören, die das eher sagen können. Ja, schreib uns das doch einfach mal. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Das würde ich echt gerne mal wissen. Wahrscheinlich war das sowieso der Gag bei Baby Herman, weißt du, weil sonst wäre es ja einfach nur ein Baby.
Ja, halt, ja, genau. Irgendwie.
Ne, also, das fand ich super. Er macht doch auch so eine Anspielung, wo er Sexualität ins Spiel bringt, wo er sagt, die Libido eines 40-Jährigen und den, ne, und den Körper eines Dreijährigen, oder?
Ja, genau. Super.
Ja, das ist schon eine harte Mischung halt, ne?
Mhm. Ja, es ist cool gemacht.
Nein, das ist auch super und so. Und wir kommen ja, also es gibt ja dann später auch noch diese, ne, quasi Entführung von Roger und wir kommen ja auch irgendwann dahinter, was dieser Plan ist von Richter Doom halt, ne? Dass er halt den Acme hat töten lassen, damit er quasi diese Cartoon-Stadt kaufen kann, damit er sie platt machen kann und da eine Autobahn draufsetzen möchte.
Ja, genau.
Und wir wissen, Leute, die Autobahn gebaut haben, können keine schlechten Menschen sein. Nein. Ja, aber dieser ganze Plan ist schon total materialistisch. Also, ich habe so, weißt du, der geht ja noch weiter. Später wird uns ja dann erzählt, dass er auch, also er nicht nur vorhat, eine Autobahn zu bauen, sondern er hat auch die Bahn, die S-Bahn quasi, in der Stadt auch gekauft und wird die einstellen, damit dann wirklich alle Leute die Autobahn nutzen müssen.
Fand ich eine super Begründung, vor allem.
Ja, fand ich eine total super Begründung, weil er auch Eddie aushebelt. Also dieser ganze Plan ist ja total, also ich hatte einen Moment lang gedacht, jetzt kommt er nur noch mit irgendwelchen AGBs und hier ist mein kompletter Plan aufgebaut in 100 Seiten.
Ja, genau. Na?
Ja, aber das ist total super, weil Eddie ihm ja auch sagt, dein Plan wird nicht funktionieren, die Leute werden kein Autobahn nicht fahren, wenn sie für ein paar Cent mit der S-Bahn hier unterwegs sein können.
Genau.
Aha. Das ist so ein richtiger James-Bond-Bösewicht.
Ja, genau.
Da mache ich die Preise kaputt.
Ja, man merkt ja aber auch vielleicht da schon, wie es hinten rausgeht, denn so ganz durchdacht ist der Plan nicht. Das ist einfach halt so ein Plan von einem Tun. Also, sagt, ist ja genauso absurd wie alles andere an diesen Tuns auch.
Ja, 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 richtig, richtig. Also, weil also, obwohl es eigentlich wahrscheinlich ein extrem brutaler Plan einfach auch ist und ein Plan, der wahrscheinlich um Millionen Mal so funktioniert hat, denn er hat im Prinzip irgendeinen Besitzer getötet. Ich meine, ganz ehrlich, das hat uns doch durch 5 Jahre A-Team gebracht, diese Story, oder?
Ja.
Also, jetzt mal ehrlich, man hat irgendwie den Typen, du bist zum Typen hingegangen, verkauf mir dein Land, das mache ich nicht. Dann hast du ihn umgebracht und dann hast du seine Töchter bedroht. Und die mussten dann das A-Team rufen, damit die dich, du weißt schon. Aber grundsätzlich ist ja diese Story dieselbe. Er will dieses Grundstück kaufen, also er will Thunstadt kaufen, bekommt es nicht. Dann besorgt er für diesen Mord halt, ne? Und sein Plan ist halt die, dass er diese Autobahn bauen will.
Was? Ja, genau.
Das ist schon sehr absurd. Eigentlich.
Wie fandest du eigentlich diese Horror-Variante von Jessica Rabbit?
Da war ich kurz nicht mehr verliebt.
Ja. Das war ja auch eine geile Szene, ja.
Ey, das war eine super geile Szene, mit dem er macht doch die Tür auf, ja, ne? Und dann steht sie da. Hallo, ne? Und küssen und dann mit diesen Lippen und so.
Ja, diese hässliche Alte oder was auch immer das sein soll.
Ja, er schlägt ja die Tür auch zu und so und sie knallt genau gegen, also die Lippen gehen auch dann durch die Tür durch, ne?
Ja, genau.
Oh, das ist schon, aber da ist auch Bob Hoskins großartig, sein Blick ist großartig. Ja. Da weißt du, wäre auch eine John Belushi-Rolle gewesen, wenn er da noch gelebt hätte.
Vermutlich.
John Belushi wäre das auch was. Ja, aber auch das, ich fand auch seine Entwicklung im Laufe des Films ganz geil. Also, wie gesagt, er war ja am Anfang dieser abgeheifterte, ne, schlecht gelaunte Trinker im Prinzip, ne? Und dann gibt es ja diesen Moment, den ich vorhin schon erzählt habe, mit den Zeichentrickkugeln, wo er dann irgendwie zur Rettung von Roger eilt.
Genau, und super.
Sich die Flasche, die halbleere Whiskyflasche irgendwie ansetzen will, nochmal so einen Schluck. Und dann sich die Flasche anguckt und dann beschließt, nein, ich trinke nicht mehr, sie ausschüttet und dann die leere Flasche wegwirft und auf sie schießt.
Ja. Mhm, genau, richtig. Ja, aber ich habe ja eben gerade noch diese Horror-Variante von Jessica Rabbit erwähnt, denn horrormäßig wird es ja gegen Ende jetzt auch nochmal. Und da habe ich selbst, als ich beim Gucken hier saß, gedacht, boah, das ist echt scheiße gruselig. Irgendwie dieser Gedanke alleine, wenn das real wäre.
Total. Ja. Also total. Zu einem ist Richter Doom halt eine ganz krasse Figur halt. Ne? Dieses weiß geschminkte, diesen dunklen Anzug, der hat schon sehr was sehr Horror-eskes, ne? Der Typ halt. Ne? Mit dem Hut, der sieht aus wie so ein Totengräber halt. Ne? Aber ich habe bei dem finalen Kampf da, es gibt diese Szene, wo er noch am Anfang auf Eddie zugeht und da sind ja Roger und Jessica sind ja mittlerweile irgendwann als Geiseln genommen worden und die hängen dann ja schon so quasi am Marterpfahl und dann geht er so über diese Styroporkugeln hinweg und da sieht es so aus, als fällt er gleich hin, aber er fängt sich. Ne? Da habe ich mich immer gefragt, ob das einfach nur ein Schnittfehler war, also ob Christopher Lloyd da wirklich ein bisschen ausgerutscht ist und das einfach drin geblieben ist, weil er geht dann wirklich über diese Sachen und er tritt, aber es ist nicht so viel, dass du denkst, der fällt gleich hin, sondern nur, dass er irgendwie so, als wenn du kurz mal humpelst halt, ne?
Ja,
das,
genau.
Das sieht da so ein bisschen so aus, da habe ich echt gedacht, das ist ja, naja, und da werden ja die Wiesel quasi angewieselt, auch den Eddie jetzt zu töten. Und Eddie macht etwas, womit ich nicht gerechnet habe und das auch wieder total vergessen habe.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden so ganz.
Nein, das ist großartig. Das ist so, wie wenn du, das ist, weißt du, was er macht? Er macht ja, er baut ja vermeintlich Unfälle, wo er einen abkriegt, damit die Wiesel lachen und sich totlachen quasi.
Ja,
und
auch
das ist total brutal. Ja. Weil die Wiesel, er fällt so hin und knallt irgendwo gegen. Das ist so, wie wenn du eine ganz billige Art, jemand anders zu lachen zu bringen. Weißt du, kennst das so? Da ist, hast du irgendwie so als Klein, da hast du ein Kleinkind, das heult, dann fällst du halt auch mal kurz um. Also ich habe das früher so gemacht. Weißt du? Also, nee, weißt du, dass man irgendwie so mit so ganz blöden, die dir passierten Missgeschick und dadurch muss der andere lachen und dann ist der andere nicht mehr traurig in dem Moment, weil dir ja ein Missgeschick passiert ist. Und irgendwie ist das so. Er machte, das hat mich so unglaublich an Dick und Doof und so erinnert, weißt
ja,
du?
Also, ist Gott, sehr,
das ist
einfach
total
Humor.
Mies.
Ja, ja, genau.
Ja, Dick und Doof ist auch, das, die Bezeichnung ist ja Stan Laurel und Oliver Hardy. Also an diesen, da so meine ich das. An die beiden. Und ganz ehrlich, ich liebe diese Szene, wo er wirklich dann auch mit diesem Springstock rumspringt und das ist ja wirklich nur, dass diese Wiesel über ihn so lachen und das eine Wiesel, wo das sich tot lacht und dann die Seelen, du siehst ja, wie die Seelen aus dem Körper fahren und sich noch versuchen, am Körper festzuhalten. Das ist auch eigentlich
hart.
Total hart.
Ja, das ist total hart.
Ja. ja, wenn du so drüber nachdenkst, so als Kind, habe ich mir gedacht, Bob Hoskins, der sich da irgendwie so ein bisschen verletzt und runterfällt und irgendwie ein Brett an den Kopf kriegt, aber die Wiesel, die sich totlachen darüber und die sterben.
Das ist schon krass, das habe ich als Kind nicht so wahrgenommen. Aber ich habe mich später, wenn der Richter wiederkommt, auch zurückerinnert, dass ich das auch als Kind sehr, sehr gruselig schon fand.
Mhm. Mhm. Wie Howard the Duck das Ende so ein bisschen, ne?
Ja.
Na, weil wir erfahren ja dann, dass, dass der Doktor, das ist der große Twist, selber ein Thun ist.
Genau, das sieht man, da diese Walze da drüber fährt und der sich dann einfach wieder aufrichtet und dann diese Erkenntnis, oh scheiße, er ist ja selber ein Thun und dann beginnt diese Figur ja selbst auch so richtig horrormäßig zu werden.
Ja, er hat dann diese gezeichneten Augen, ne?
Ja.
Also, und er redet mit einer ganz hohen Stimme. Ne? Und das ist total gruselig. Und diese Stimme ist so hoch und so nervig, dass Eddie sich auch erschreckt, weil das ist genau die Stimme, und das wird sogar gesagt von Richter Doom, die er damals irgendwie vernommen hat, als sein Bruder vom Tresor erschlagen wurde.
Ja, genau. Also haben wir jetzt natürlich hier auch den Mörder gleich mit ertappt. Hm.
Was? Das ist ja zwei Fliegen, ne?
Ja, genau.
Auf eins halt, ne? Ja, und das ist aber auch, und auch, dass er dann so, wie er dann auch aussieht, so ohne den Hut, weißt du, oben mit diesem Haarbüschel drauf und diesen Zeichentrickaugen. Und dann hat er ja auch so Terminator 2-mäßig, dass seine Gliedmaßen ja Waffen werden halt, ne?
Genau. Mhm. Oh, das ist krass. Toll. Ja.
Das ist, aber wie gesagt, und dann kombiniert mit der hohen Stimme und so, und dass sein Plan ist halt irgendwie ja, obwohl er selber ein Thun ist, will er irgendwie ja im weitesten Sinne alle anderen Thuns auslöschen halt, weil er eine Autobahn bauen will.
Ja, genau, ja? Das ist vermutlich nur der Vorwand. Also der muss ja irgendwie mal so geworden sein. Und es wird ja auch gar nicht offenbart, welcher Thun das tatsächlich mal war. Das fragten die anderen Thun sich ja auch später. Oh, na, wer das wohl gewesen sein soll? Und das wird ja komplett im Dunkeln gelassen auch.
Ja, das wird aber impliziert, dass das irgendwer eine, weil am Ende tauchen ja die ganzen anderen Thuns auch auf, die sich fragen, also ich war es nicht, Dumbo war es nicht, Baloo war es auch nicht. Ne?
Ja.
Ist eigentlich schade, dass es da keine Auflösung gegeben hat.
Ich hätte das super gefunden, wenn das hier Wile E. Coyote gewesen wäre. Oder
das
so.
wäre super, ja. Wile E. Coyote. Oder hier Krach-Bumm-Ente.
Ja, irgend sowas.
Krach-Bumm-Ente wäre super, oder Phantomas. Phantomias oder wie der hieß. Oder Gustav Ganz.
Oh.
Weißt du? Gustav Ganz wäre hart gewesen. Wer war eurer Meinung nach wirklich Richter Doom? Ja, aber der wird ja auch quasi, der wird ja besiegt, indem er seine eigene Medizin schmeckt. Also so wie schon Weiland, der gute Darkwing Duck, immer sagte, Schnuppergas, ne? Wird er ja quasi in seiner Flüssigkeit, er hat ja diese Flüssigkeit, die wir am Anfang gesehen haben, wo er den Schuh aufgelöst hat, womit er Toons töten kann, und die wird ja, diese grüne Flüssigkeit, die wird ja dann in der ganzen Lagerhalle verteilt, und da wird er auch, da schmelzt er drin. Ne? Und sagt das auch. Ich schmelze.
Ja, genau. Es ist auch wie eine harte Szene, wenn er so verschwindet.
Ja, also wie gesagt, überraschend brutal das Ganze halt. Ne? Und aber auf jeden Fall ohne das Zutun von Roger, der eigentlich am Endkampf gar nicht groß beteiligt ist. Ne? Muss man tatsächlich sagen. Es ist eigentlich die Eddie Valiant Show. Am Ende, ne?
Mhm, genau, richtig. Ja, die anderen sind ja dort gefesselt. Ist auch wirklich also eine brenzlige Situation. Das ging jetzt so aus unserem Gespräch nicht ganz hervor, dass dieser Strahl von dieser Flüssigkeit immer wieder auf Jessica und Roger gerichtet wird und es da immer wieder halt so hin und her ist. Aber wie gesagt, das ist durchaus spannend am Ende auch.
Ja, aber im Prinzip sind die ja da angebunden die ganze Zeit.
Ja, ja, genau. Halt, ne? Also die machen nichts, die schreien immer nur Hilfe. Aber es ist trotzdem sehr spannend, wie dieser Strahl von dieser Flüssigkeit immer wieder abgelenkt und ja.
Ja, aber das ist zum Thema, also das Brutalitätsding, das muss man wirklich extra noch ein bisschen herausheben, weil wir haben ja davor auch noch diese Szene mit diesem anderen Studioboss gehabt, durch den dann Eddie Valiant auf den Plan kommt halt. Ne? Und den will er ja auch so ein bisschen in bester 40er-Jahre-Manier noch so ein bisschen foltern, um von ihm die Wahrheit zu bekommen. Und dann sieht er das dann in der Spiegelung, dass da eine Waffe plötzlich so am Fenster reinguckt und so. Ne? Und da hab ich auch sehr gelacht, weil Eddie ihn einfach runterdrückt und dann merkt er, dass eine Waffe auf die beiden gerichtet ist, und anstatt ihn mit wegzureißen, springt er nur alleine in Deckung. Und somit wird der Studioboss, der sagt, ich darf nicht reden und so, ich darf ihnen nicht sagen, was da los ist, der wird erschossen. Aber da dachte ich mir auch so, Ja, wie geil, ne? Einfach nicht doch den Typ versuchen zu retten, sondern Hauptsache dich selbst mit dem Hechtsprung in Sicherheit bringen.
Ja, genau. Der hatte übrigens die deutsche Synchro von Bud Spencer.
Ja, total. Und es hatte was total Wohliges, ihn zu hören.
Ja, genau.
Dadurch, dass er diesen, ne? Also ich habe den immer gerne gehört in dem Film.
Total.
Das war ja der Studio-Boss-Typ, der am Anfang Eddie engagiert hatte, um von Roger halt rauszufinden, mit wem Jessica Rabbit Backe Kuchen spielt.
Genau.
Alles trotzdem, ich habe halt sehr gelacht darüber, wie Eddie einfach sich selbst einfach nur in Sicherheit gebracht hat.
Ja, das war super, ja.
Genau, genau. Ja, und das Ende ist ja dann, dass dann die Polizei noch, wie es so ist, ne? Plötzlich ist auf einmal die gesamte Polizei da, angeführt von Commissioner Gordon. Nein. Ne?
Ja, wäre geil so, gewesen, wäre der es gewesen.
Das wäre super. Ja. So, jetzt lege ich aber richtig los halt. Ne? Und die ganzen Toons tauchen halt auf. Und es gibt dann auch eine Auflösung, was aus diesem ominösen Testament geworden ist. Und die Auflösung ist eigentlich auch ganz schön, ne? Weil wir haben ja genau, im mit Film erfahren,
Zaubertinte, ja.
Genau, dass es diese Zaubertinte gibt. Die wird ja auch von der quasi beschmutzt. Und die verschwindet dann ja. Also die ist dann irgendwie weg, aber auf einmal ist die auch wieder da bei ihm, ne? Und dann merken Sie, dass der gute Roger ja in seiner Wut über das Backe-Backe-Kuchenspiel von Jessica Rabbit ihr ja einen Liebesbrief geschrieben hat und den hat er mit dieser Zaubertinte geschrieben auf dem Papier, auf dem das Testament war von dem Acme-Typen.
Genau, ja.
Und das ist super, wenn er dieses, das merkt er ja dadurch, dass, also Eddie merkt das ja, dass auf einmal dieser Tintenfleck bei ihm wieder da ist und sagt, und dann gibt er ihn ja, Roger ja den Liebesbrief, sagt, ja, lies doch das mal vor. Und dann fängt er an, diesen Liebesbrief zu lesen. Und das geht halt von einem Wort in dieses Testament halt ein. Und dann sind die Toons halt total am Feiern, weil sie dürfen ihre Stadt behalten und weiterleben.
Ja. Ja, super. Ja. Alle freuen sich, ja, und dann ja, werden alle glücklich, zufrieden. Bis irgendwann.
Und das Endwort, das Endwort hat Schweinchen dick.
Genau, ja, so ganz klassisch wieder vierte Wand durchbrechen und einfach das Publikum ansprechen.
Ja, aber auch das so wirklich, dass die so, wie gesagt, ich liebe diese Weggeh-Szene, ne, wo die dann alle ja, tanzend und springen, die ganzen Figuren aus dieser Halle rausgehen und so und du musst mal auf Eddie achten, der hat schon einen sehr coolen Gang drauf, ne, also so, weißt du, die Frau in einem Arm und so und dann so eine Lässigkeit, wenn er da so rausschlendert, so vermeintlich auf der anderen Seite mit Roger und Jessica, das ist super und dann halt Schweinchen dick, dass so ein typisches Zeichentrickfilmende hat,
ja,
halt, ne,
genau.
Mit dem Kreis, der sich, ne, mit dem Kreis, der kleiner wird, so das Bild wird so langsam ausgefädelt und so und sagt dann so, das war's dann.
Ja, genau, ist einfach ein super Film.
Wohliges Gefühl. Ja. Das ist ein wohliges Gefühl, echt.
Ja, es ist ein Film, den werde ich mir in Zukunft auch gerne nochmal angucken. Also, wir hatten ja auch zuletzt Filme, die nicht so gut gealtert sind. Ich glaube, der ist super gealtert. Also, die Effekte sehen noch immer super aus und ja, es macht einfach Spaß.
Ich glaube, es ist auch daran wirklich geschuldet, dass das Zeichentrick genau das Richtige in der Zeit gewesen ist.
Also absolut.
Den mit Zeichentrick zu animieren, als damals mit noch nicht so großer, guter Computergrafik. Weil wir haben uns ja, weißt du, Computergrafik hat ja immer versucht oder versucht ja häufig, so real wie nur irgend möglich auszusehen. Und daran scheitert es oft.
Ja, richtig.
Und dann sagt man sich, ja, sieht total unecht aus. Und das Angenehme hieran ist, das ist halt Zeichentrick. Das hat halt nicht den Anspruch, echt auszusehen. Und das ist das Tolle daran.
Ja,
deshalb
das
ist das auch ein wirklich zeitloser Film. Ja, ist ein absolut zeitloser Film. Ja.
Und ja, der macht immer noch Spaß und ja, sehr, sehr toller Film.
Absolut, da kann man nicht meckern. Also guckt euch den Film an, der lohnt sich auch da nochmal ein paar Euros für eine Blu-ray-Box oder eine, also der in einer schönen Special Edition mit vielleicht wirklich noch ein bisschen Making-of von Dreharbeiten und so.
Toll, ja.
Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr interessant. Ne? Es ist geil, dass der industrielle Marvin Acme heißt. Also total super. Also wie wenn der andere Studio-Boss Disney geheißen hätte.
Oder das wäre super gewesen, ja.
Ja.
Gut, ja, dann sind wir hier am Ende. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende, denn du schlägst mir natürlich noch einen Film vor, beziehungsweise du bestimmst einen Film für das nächste Mal.
Ja, ich dachte mir, gehen wir vielleicht noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurück, in die filmische Vergangenheit. Und wir beide, Kai, werden uns in dem kleinen, auf der kleinen Insel Amity wiedersehen, weil wir beide und vielleicht noch eine dritte Person sich dann, wir beide müssen uns einem großen weißen Hai stellen.
Sehr cool.
Ja. Natürlich erste, dem ersten Teil.
Ja, wollte ich
natürlich
fragen. Der erste, ja, okay.
Nein, wir gucken Teil 3. Weißt du?
Oh, nee.
Nein. Natürlich der erste Teil. Wir können uns dann die Frage stellen, wer von uns ist Roy Scheider und wer ist Robert Shaw?
Oh ja, da werden wir beim nächsten Mal, werden wir das ergründen. Ja.
Ja.
Das ist super, da hat noch Richard Dreyfuss mitgespielt. Gell?
Deshalb auch, ja. Ja. Ich habe ihn kürzlich gesehen. Total Magic, totales Kinomagie, dieser Film, ja.
Ja, ist ein wunderbarer Vorschlag, werde ich mir angucken. Wir sprechen demnächst darüber und ja, dann sage ich an der Stelle vielen lieben Dank, Gregor, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ihr wollt selbst dabei sein? Ihr findet uns unter www.retrocast.de, bei Twitter unter retrocast-de oder kontaktiert uns per E-Mail unter info@retrocast.de. Ebenso freuen wir uns auf Bewertungen bei Apple Podcast.